Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu den bekanntesten Slogans, mit denen US-Präsident Donald Trump in den Wahlkampf zog, gehörte Make America Great Again, was zu Deutsch in etwa heißt, macht Amerika wieder großartig. Daraus entstand die sogenannte MAGA-Bewegung, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben des Slogans. In Europa firmiert diese MAGA in der öffentlichen Darstellung vorwiegend als rechtskonservativ oder rechtsnational. Aber Donald Trump hat mit der MAGA-Bewegung offenbar auch einen Zauberlehrling kreiert, der beginnt, ein Eigenleben zu entwickeln und seinem Meister gewisse Schwierigkeiten bereitet. Zusehends nämlich bekommt die MAGA-Bewegung einen tatsächlichen Rechtsdrall, der in offenen Antisemitismus mündet. Aktueller Anlass ist ein Interview des populären früheren Fox News-Journalisten Tucker Carlson mit dem nicht minder bekannten US-amerikanischen Rechtsextremisten Nick Fuentes. Und das hat im Trump-Lager offenbar für Nervosität gesorgt. Ich will mich darüber mit meinem Kollegen Colin McMahon unterhalten. Hallo Colin.
Ja, grüß dich.
Colin, ich habe gesagt, das Interview von Carlson mit Fuentes habe im Trump-Lager für Nervosität gesorgt. Unter- oder übertreibe ich damit?
Nein, das ist ein offener Bruch. Manche haben es sogar als Bürgerkrieg bezeichnet. Also es ging ja letzte Woche los, dass Tucker Carlson dieses Interview mit Nick Fuentes geführt hat. Aber eigentlich zeichnete sich das schon seit der Ermordung von Charlie Kirk ab. Seitdem Charlie Kirk von einem transgender-linken jungen Mann aus Utah erschossen wurde, ranken sich alle möglichen Verschwörungstheorien um diesen Tod. Zuerst hieß es von linker Seite aus, es wären vielleicht Anhänger von Nick Fuentes gewesen, dem erwähnten rechtsextremen Influencer. Und dann kam sehr schnell die Theorie auf, Israel müsse dahinter stecken, weil Charlie Kirk begonnen hatte, sich von Israel zu distanzieren. Und deshalb wäre er also vom Mossad erschossen worden. Und das hat jetzt wirklich ein Eigenleben angenommen. Und wir sehen, dass so jemand wie Tucker Carlson, der wirklich 17 Millionen Follower alleine auf X hat, einen Fuentes einlädt und mit dem dann offen über ihre antisemitischen Neigungen spricht.
Kannst du vielleicht ganz kurze virtuelle Porträts von Tucker Carlson und Nick Fuentes skizzieren, vor allem von Letzteren? Ich glaube, der ist ja hier noch weniger bekannt als Tucker Carlson.
Ja, Tucker Carlson ist ja wirklich auch in Deutschland bekannt aus der Corona-Zeit, war ein Kritiker, ist auch ein Kritiker des Kriegs in der Ukraine gewesen, gegen amerikanische Auslandskriege allgemein, und ist dann bei Fox News rausgeflogen vor 3 Jahren. Als er angefangen hat, die Videos von dem sogenannten Sturm auf den Kapitol zu zeigen, wo zu erkennen war, dass da eigentlich gar nicht so viel gestürmt wurde und dass teilweise die Leute von der Polizei wie die Touristen durch den Kapitol begleitet wurden. Und er hatte auch gewisse Andeutungen gemacht in Sachen Nord Stream, wer da wirklich dahinter stecken könnte. Und auf einmal saß Tucker Carlson auf der Straße, der erfolgreichste Moderator von Fox News, und hat dann von Elon Musk das Angebot bekommen, bei seinem neu übernommenen Twitter, sprich X, einen Kanal aufzumachen, ist da sehr erfolgreich geworden. Allerdings hat Tucker Carlson wohl ein Startkapital von 15 Millionen von einem persisch-amerikanischen Investor bekommen, Omar Malik, und hat angefangen, Gäste zu Plattformen, die, sage ich mal, sehr randständige Meinungen vertreten haben. Das ging los mit dem Hobbyhistoriker Daryl Cooper, der also der Ansicht ist, dass die Nazis den Holocaust gar nicht gewollt hatten und dass das alles nur ein Versehen war oder beziehungsweise durch die Not an der Front geboren wurde und dass Hitler gar nicht so viel über die Juden geredet hätte, sondern dass der wahre Kriegstreiber hinter dem Zweiten Weltkrieg Winston Churchill gewesen wäre. Das hat er also auch so gesagt. Und Tucker Carlson sitzt bei diesen Interviews und nickt wohlwollend und tut ganz erstaunt, was seine sehr extremen Gäste da von sich geben. Und dann dieses Jahr hat er angefangen, Leute einzuladen wie den iranischen Präsidenten Mahmoud Pezeshkian und den Premierminister von Katar, den Al-Thani, Mohammed Al-Thani. Und da hat man auch festgestellt, dass er wohl einer Lobbygruppe nahesteht, die $180.000 im Monat bekommt, um für Katar Werbung zu machen. Also der Einfluss da aus dem Bereich Katar ist wohl schon gegeben.
Das wäre dann auch der Grund, warum Tucker Carlson alle journalistischen Standards über den Haufen geworfen hat, für die man ihn ja bisher durchaus geachtet hat, oder nicht?
Ja, also wer zum Beispiel sein Interview mit Wladimir Putin gesehen hat, das war ja eigentlich sehr mutig. Viele aus der alternativen Szene haben das ja gefeiert. Ich fand das auch sehr interessant, sehr wichtig, dass Journalisten auch mit jemandem wie Putin reden. Auch mit dem Feind muss man reden, um rauszufinden, wie der denkt und wie der tickt und wie man vielleicht einen Frieden schließen kann. Aber das Interview war ja schon sehr peinlich. Also Putin war ja Carlson intellektuell haushoch überlegen. Der hat ihm da Vorträge über 1000 Jahre russische Geschichte gehalten und Tucker Carlson hat ausgeschaut wie die doofe Blondine, die sowas noch nie gehört hat. Also Putin hat ihn wirklich vorgeführt und da hat man auch wirklich seine Abgründe und seine Mängel sehen können. Dass er sich jetzt an so Themen ranwagt wie den Präsidenten des Iran, da wagt er sich wahrscheinlich auch in zu tiefe Gewässer.
Ich wollte damit sagen, dass möglicherweise also rein pekuniäre Zwänge oder Verpflichtungen entscheidend dafür waren oder sind, jetzt eine solche Richtung einzuschlagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Tucker Carlson als Journalist nicht erkennt, in welches Gewässer er sich da begibt.
Es ist auch Clickbait, vielleicht verspricht er sich davon mehr Klicks, aber ich glaube, er hat jetzt wirklich mit dem Nick Fuentes-Interview sich nachhaltig geschadet. Also die Reaktionen waren doch sehr eindeutig aus dem etablierten konservativen Lager in Amerika. Nein, ich glaube wirklich, dass es seine Überzeugung ist. Ich glaube wirklich, dass sein innerer Antisemitismus zutage tritt, dass es seine Überzeugung ist, dass die Juden hinter allem stecken und dass es endlich mal so weit ist, dass wir das endlich mal sagen können. Diese Ansicht gibt es ja auch in Deutschland weit verbreitet, leider auch in der Corona-Maßnahmen-Szene oder auch im AfD-nahen Bereich, dass die Juden doch an allem schuld sind. Und jetzt fühlt sich eine gewisse Blase jetzt ermutigt, solche Meinungen offen zu vertreten. Der Gaza-Krieg geht natürlich schon seit 2 Jahren. Wir sind auch überflutet worden von dieser Hamas-nahen Propaganda, von einem Völkermord und einer Hungersnot. Jetzt, wo der Waffenstillstand eingetreten ist, stellt sich raus, wie Trump letzte Woche gesagt hat, es waren 58.000 tote Hamas-Kämpfer von 67.000 insgesamt. Also das ist eigentlich kein Völkermord. Auch die UNICEF hat jetzt gesagt, dass es keine Hungersnot gegeben hat. Aber wir sind 2 Jahre lang mit diesem Narrativ bombardiert worden. Und das hat natürlich auch Eindruck gemacht bei patriotischen Kräften in der rechten Blase.
Zur Rezeption in Deutschland will ich noch kommen. Ich möchte gerne bei Trump bleiben. Er gilt ja als erklärter Israel-Freund, als Unterstützer Israels. Und das, was da gerade sich entwickelt in der MAGA mit Tucker Carlson oder Nick Fuentes als einem Beispiel, das muss ihm doch bitter aufstoßen, beziehungsweise das schadet ihm doch sicherlich auch.
Ja, es ist vor allem auch eine Spaltung, die durch das Weiße Haus geht. Der J.D. Vance, der Vice President, ist ein Freund von Tucker Carlson. Tucker Carlson soll auch seine Karriere ganz am Anfang als Senator beflügelt haben und mitgeholfen haben, dass er überhaupt in diese Position gekommen ist. Also da bestehen gewisse Schuldverhältnisse und Freundschaftsverhältnisse. Und J.D. Vance wird sich jetzt positionieren müssen. Also der Nick Fuentes ist jemand, der hat Adolf Hitler gelobt. Der hat gesagt, dass die Rassentrennung wieder eingeführt werden sollte. Der hat gesagt, dass der Mann die Frau dominieren sollte in der Ehe und das sind keine Ausrutscher, nicht vereinzelte Aussagen, die man vielleicht irgendwo aus dem Zusammenhang gerissen hat, sondern das war seine ganze Sendung, das war sein ganzes Ding. Der hat im Prinzip am rechten Rand gegrast seit 2017, hat er eigentlich alle jungen Männer angesprochen, die vielleicht als Gegenreaktion gegen diese Identitätspolitik heutzutage, wo die toxischen weißen Männer eben für alles die Schuld gegeben wird, dass diese Leute sagen, ja gut, dann reagieren wir eben, indem wir sagen, wir sind weiße Männer und wir sind stolz drauf und so weiter. Also das war Nick Fuentes Einzugsgebiet und natürlich auch das Einzugsgebiet von Donald Trump und der MAGA-Bewegung. Ja. Und da muss sich jetzt so jemand wie J.D. Vance eigentlich eindeutig positionieren, sonst haben wir wirklich ein Problem.
Ist das ein völlig neuer Strang der Entwicklung innerhalb der MAGA-Bewegung, innerhalb des Trump-Lagers? Bisher war ja immer die Rede davon, dass vor allem so evangelikale Kreationisten und all sowas ihn unterstützen, beziehungsweise dass dort ein großer Teil der Fanbase von Donald Trump zu finden ist. Sind die Antisemiten, nenne ich sie jetzt mal, ist das eine neue Entwicklung?
Nein, es gab schon zur ersten Amtszeit von Donald Trump auch diese Phase des rechten Randes. Wenn wir uns erinnern, 2017, als Trump gewählt wurde, gab es diesen Richard Spencer, der Fürsprecher der weißen Nationalisten, der diesen Begriff geprägt hat, Alt-Right, also die alternative Rechte, die außerhalb der republikanischen Partei stattfindet. Und da gab es diverse Eskalationen um so Leute wie Melo Yiannopoulos, der als Provokateur dort durch die Lande gezogen ist und die Antifa auf sich gezogen hat in Berkeley, bis hin zu diesem schrecklichen Drama in Charlottesville, wo es um die Entfernung der Statue von Robert E. Lee, des Südstaatengenerals, ging. Und da wirklich rechtsextreme Kräfte also sich vereint haben. Richard Spencer war da und David Duke vom Ku Klux Klan war da. Und da hat Trump auf Anweisung von Steve Bannon dieses Zitat gebracht, es gab gute Menschen auf beiden Seiten, was ja auf den Zusammenhang gerissen wurde, weil er gesagt hat, der Klan und die Nazis sind zu verurteilen, aber es gab wohl auch gute Menschen, die für den Erhalt dieser Statue demonstrieren wollten. Das wurde aus dem Zusammenhang gerissen mit dem Ergebnis, dass Steve Bannon seinen Job im Weißen Haus verloren hat. Und es gab also 2017 schon diese Art von Konflikten, wo man sagt, okay, wir wollen keinen ausschließen, wir wollen eine breite Rechtsbewegung sein. Und da hat man plötzlich lauter so Spinner an Bord. Und nach einem halben Jahr muss da auch dann aufgeräumt werden.
Schönes Stichwort. Du hattest vorhin erwähnt, ein Riss gehe durch das Weiße Haus jetzt. Man könnte das sogar an einer Person festmachen, nämlich J.D. Vance und seinen Verbindungen zu Tucker Carlson. Hat diese ganze Gemengelage das Potenzial, wie soll ich sagen, die Administration auseinander zu dividieren oder gar zu einer Palastrevolte zu führen?
Das auf jeden Fall. Es hat ja schon das größte Think Tank der Republikaner jetzt getroffen, die Heritage Foundation. Das war im Prinzip sowas wie die Adenauer Stiftung, ein total Establishment republikanischer Think Tank. Den gibt es seit 52 Jahren. Die waren eigentlich der Mainstream. Und jetzt hat der Chef vom Heritage Foundation am Wochenende ein Statement rausgegeben, völlig ungezwungen, ohne Not. Kevin Roberts hat gesagt, dass man zu Tucker Carlson stehe, auch wenn er solche Nazis interviewt, implizit. Und dass man sich von fremden Mächten, also Israel, nicht etwas sagen lassen würde. Und Kevin Roberts ist jetzt natürlich da unter Feuer deswegen, wird vielleicht sein Amt verlieren, hat auf jeden Fall seinen Stabschef wohl gefeuert, der ihn dazu verleitet hat, diese Aussage zu machen. Und jüdische Spender lassen die Heritage Foundation fallen. Es ist auch schon ein Mitglied ausgetreten. Und diese Diskussionen wird es auch im Weißen Haus geben, auf jeden Fall.
Kommen wir mal jetzt zu Deutschland. Du hattest kurz schon versucht, die Brücke zu schlagen, beziehungsweise Kollateralschäden, will ich sie mal nennen, auch im deutschen Politikgeschäft, und zwar bei der AfD, zu kennzeichnen. Hat die jetzige Entwicklung der AfD schon geschadet? Wird sie ihr noch schaden?
Ja, das begann am Wochenende, als Apollo News einen Artikel über diese Eskalation Tucker Carlson, Nick Fuentes gebracht hat. Sebastian Thormann hat drüber geschrieben und Max Mannhardt, der Chefredakteur, hat es auch geteilt. Und einen sehr guten Artikel, sehr lesenswerten Artikel darüber geschrieben, der das Ganze auf Deutsch zusammenfasst. Und da kamen plötzlich im Internet die Reaktionen von den Nick Fuentes-Fans, die es hier anscheinend auch gibt. Also die Leute, die damit kein Problem haben, dass jemand sagt, er ist im Team Hitler oder er fand Hitler geil. Es gibt anscheinend diese Leute auf dem rechten Rand hier in Deutschland. Die haben sich dann plötzlich ganz unverblümt und teilweise unter Klarnamen zu Wort gemeldet und gesagt, ey, das kannst du doch nicht machen. Sozusagen, wenn jemand Hitler beleidigt, dann sind wir beleidigt. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung natürlich für die AfD, weil das sind Leute, die der AfD als sogenanntes Vorfeld gelten. Das heißt, sie sind keiner Kontrolle unterlegen und werden rezipiert im AfD-Bereich. Und das ist natürlich genau das, worauf der Verfassungsschutz gewartet hat. Also wenn da jetzt Leute im AfD-Umfeld anfangen, sich mit Adolf Hitler zu solidarisieren, dann wird das Verbotsverfahren auf dem Fuß folgen. Und das wird auch zu Recht auf dem Fuß folgen.
Die Fanbase von Fuentes, die es also deiner Meinung nach oder deiner Beobachtung nach auch in Deutschland gibt, die kann man nicht nur auf die AfD begrenzen.
Ja, wie gesagt, also es hat noch kein führendes AfD-Mitglied sich zu Nicolas Fuentes bekannt. Aber eben aus diesem YouTuber-Bereich, aus diesem Influencer-Bereich. Ich habe auch schon mit Max Mannhardt und Sebastian Thormann gesprochen. Die sind also wirklich bombardiert worden am Wochenende und haben das Ganze mit Humor genommen. Haben gesagt, das ist halt so, aber angenehm ist das nicht. Ich habe das auch schon mal erlebt, wie das ist, wenn man von diesen hauptsächlich anonymen Trollen dann plötzlich tagelang irgendwie angegriffen wird und mit grünen Fröschen irgendwie sein Feed voll gespammt bekommt. Also das macht keinen Spaß. Das hat die Antifa also durchaus Ähnlichkeiten. Und die Jungs schienen das mit Humor zu nehmen. Ich habe auch schon mit einem maßgeblichen YouTuber gesprochen und gesagt, hey, ihr müsst da wirklich aufpassen. Nick Fuentes ist kein Freund von uns. Und diese Einsicht scheint sich auch jetzt breit zu machen, dass man da doch wirklich vorsichtig sein muss.
In den USA wird die sogenannte MAGA-Bewegung, die da wesentlich dazu beigetragen hat, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen konnte, zunehmend zu einem Problem für den Präsidenten, weil Antisemiten beginnen, die Bewegung zu unterwandern. Mein Kollege Colin McMahon hat uns geholfen, Personen und Hintergründe dieses Phänomens und dieser Gefahr besser zu verstehen. Vielen Dank für das Gespräch, Colin.
Danke, Andreas.